Wir haben 2 Jahre C-Thema hinter uns, Klammer auf, glauben wir, Klammer zu. Und in dieser Zeit sind viele, viele Menschen einsam und alleine gestorben. Entkleidet jeglicher Würde, weil man sie nicht begleiten durfte. Und ich freue mich heute, den Mirko Betz, diesen spirituellen Krieger, hier in der Leitung zu haben, der die Konsequenz gezogen hat und seinen Vater nach Hause geholt hat, um ihm ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Und ich bin sehr dankbar, dass er jetzt bereit ist, mit mir über seine Erfahrungen zu sprechen, mit dem würdevollen Sterben. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Grüß dich, Mirko. Schön, dass wir doch zusammengekommen sind, trotz Zeitverschiebung. Du bist gerade in Portugal und ja, magst du einfach kurz die Geschichte erzählen, wie das mit deinem Vater gelaufen ist?
Also ich gebe dir erstmal die Kurzversion und dann können wir ja tiefer eintauchen, falls da Fragen auftauchen. Also ja. Die Kurzversion ist die, dass also mein Vater und ich, der Josef Andreas Beetz und der Mirko hier, wir hatten ja unser, würde ich sagen, fast ganzes Leben lang eine sehr angespannte Beziehung. Mein Papa war ein typisches Kriegskind, eine Nachkriegsgeneration. Und ich war das Kind eines Kriegskindes. Und das habe ich alles erst später begriffen natürlich, was da los war mit ihm und warum er so war, wie er war. Und ich habe meinen Dad immer so bezeichnet als so typischen Unterfranken, typischer bayerischer, Würzburger, unterfränkischer Sturkopf. Also keine Gefühle zeigen, sehr verschlossen, hart arbeiten, viel arbeiten, sich immer gut um die Familie gekümmert. Das war seine Liebessprache. Seine Liebessprache war arbeiten, Geld verdienen, die Familie füttern, ein Dach über dem Kopf, peng. Ja. Und der war natürlich oldschool, ne? Also Disziplin, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, das waren alles so die ich als deutsche Tugenden beibekommen habe, wofür ich auch im Nachhinein wirklich dankbar bin. Aber als ich da in dieses Haus kam am 1. Juli 1965, war das natürlich auch schon für meine Eltern so, als ob da ein Außerirdischer gelandet ist, also ein Alien. Und für mich war meine Kindheit auch so. Also ich habe mich immer gefühlt wie ein Außerirdischer im eigenen Elternhaus, im eigenen Dorf, im Heimatdorf, Heimatstadt, also Unterdürbach, Würzburg, Unterfranken, Bayern, Deutschland. Ich fand das alles immer sehr seltsam da.
Ja.
Mit diesen ganzen Homo sapiens um mich herum. Also als ob man mich hier ausgesetzt hätte.
Da bist du nicht alleine.
Also, ja, ja, ja.
Ich kenne viele, ja.
Ja, 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 das ist ja im Moment, also mit den, also die Ereignisse waren schon immer seltsam hier. Diese Verschärfung der letzten 24 Monate zeigt den Wahnsinn ja nur noch deutlicher. Also den Wahnsinn in der Gesellschaft, in der Spezies und dieses, ich sage immer, spirituelle Vollnarkose. So anyway, zurück zum Papa und zum Mirko. Und was dann einfach passiert ist, ich bin ja im zarten Alter, also wir hatten keinen Spaß während meiner Teenage-Zeit. Ja? Also das war sowohl für meine Eltern als auch für mich extrem unlustig, weil hier war so ein Freigeist, ein Rebell, damals wusste ich das noch nicht, aber schon damals ein sehr spirituell angebundener Mensch, dessen inneres Wi-Fi an war. Und damit hatten die das natürlich schwer, weil ich war einfach ein Free Spirit, ne? Und ich habe immer Dinge anders gemacht, als sie von der Gesellschaft, von der Matrix erwartet wurden und beigebracht wurden. So, und dann bin ich, mein Papa wollte, dass ich zur Bundeswehr gehe, ich habe einen Kriegsdienst verweigert. Mein Vater wollte, dass ich einen VW Golf fahre, ich habe einen Mini Cooper gefahren. Die wollten, dass ich kurze Haare trage, ich habe lange Haare getragen. Aber das habe ich alles nicht gemacht aus Trotz, sondern das war halt einfach mein Ding. Und es war halt zufällig immer so, dass ich immer was anderes wollte als meine Eltern oder meine Eltern immer was anderes für mich wollten als ich für mich. Und dann bin ich halt dann schon mit 18 ausgezogen und habe mein eigenes Ding gemacht, war DJ, war Graffiti-Künstler, war Breakdancer, war immer schon in der Mode und in der Musikbranche unterwegs und habe auch schon in der frühen Jugend schon angefangen, mein Geld so zu verdienen. Also ich bin nie wirklich so richtig in diese Matrix reingegangen, ja, mit Schule, Ausbildung, Abschluss und dann arbeitest du halt 30 Jahre, 40 Jahre in der gleichen Firma bis zur Rente. Das war ja das Modell, was mir vorgegeben wurde. So, fast forward, bin dann mit 33, im zarten Alter von 33 ausgewandert nach Kalifornien und war dann weg. Also ich war weg und ich hatte auch wirklich keinen Bezug mehr zu meiner Heimat und meinem Elternhaus oder meinen Eltern. Ich habe mich da sehr selten gemeldet. Also der Adler ist ausgeflogen und hat einfach sein Ding gemacht. Und für mich war irgendwie immer klar, dachte ich damals, irgendwann kommt ein Anruf. Ne? Irgendwann kommt der Anruf. Der Papa ist gestorben und dann kommt eine Beerdigung und dann fliege ich vielleicht für die Beerdigung nach Deutschland oder auch nicht. Das war mir nicht klar. Und dann haben mich die Lebensumstände die Verspieltheit des Universums 2015 nach 12 Jahren Kalifornien und 4 oder 6 Jahre Mexiko zurück nach Europa katapultiert. Weil eben auch hier, wir haben ja da schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen, war ein Tod, ein Sterben. Und zwar ist mein altes Leben gestorben, mein altes Ich ist gestorben. Und da musste ich dann nochmal durch eine Trennung gehen, eine sehr schmerzhafte Trennung mit meiner mexikanischen Freundin und eine schwere Krankheit, E. coli, Typhoid Fieber, Salmonellen, alles auf einmal. Und wurde quasi dazu gezwungen, nach Deutschland zurückzukommen und habe mich da mit Händen und Füßen gewehrt, aber es war einfach nicht mehr anders zu machen. Ich war durch, ich war fertig, ich war finanziell fertig, ich war gesundheitlich fertig und ich war emotional fertig. Ich war einfach durch. Also dunkle Nacht der Seele, perfect storm. Ne? Und bin dann in Deutschland 6 Monate ins Kloster gegangen, stille Kloster in der Nähe meiner Heimatstadt. Also einer von diesen Orten, wo ich niemals dachte, dass ich zurückkehren würde. Ja? Deutschland, Unterfranken, Würzburg. Und dann war ich nach 18 Jahren Flucht und Expedition, also das war eine Mischung aus Flucht, ich sage immer, ich war der Meisterflüchtling, eine Mischung aus Flüchtling und Flucht und Expedition und Abenteuer wieder in meiner Heimatstadt und bin dann natürlich dort meinem Vater begegnet 2016, da war ich dann schon 17, 18 Jahre weg gewesen. Und da war mein Vater zu dem Zeitpunkt noch normal, also sein Gehirn hat noch normal funktioniert, sein Verstand hat noch normal funktioniert und körperlich war er auch noch fit. Das war 2016. Der Sterbeprozess war ja jetzt letzten Dezember 21 und Januar 22. So, und als ich da eben in meiner Heimatstadt zu Besuch bin, habe ich versucht, mich ihm anzunähern, was unmöglich war, denn sein Ego stand im Weg. Seine Ich-Struktur stand im Weg. Und dann ging es los, dann ist er von der Leiter gefallen, hat einen kleinen Schlaganfall gehabt und dann ging es mit dem Alzheimer und der Demenz los. Ich nenne es die große Vergesslichkeit oder den Erleuchtungsbeschleuniger. Und dann ging es mit dieser Demenz, mit dieser Vergesslichkeit, mit diesem Alzheimer los. Und das fanden natürlich alle in der Verwandtschaft furchtbar und gruselig. Und der ist nicht mehr ansprechbar, der ist krank. Und ich habe da von Anfang an gecheckt, dass das was anderes ist. Das war für mich, ich habe das nie als Krankheit gesehen. Und ich habe es auch nicht so gesehen, dass mein Papa nicht ansprechbar war, sondern der ist dann über den Verlauf der Wochen und Monate für mich immer ansprechbarer geworden, weil ich dann mit ihm auf einer anderen Ebene kommunizieren konnte. Nämlich fühlen und spüren. Fühlen
statt
und spüren.
Im Geist, dem Mensch. Ja, aus dem Geist gehen, also aus dieser Vorstellung, was bin ich? Ja, das ist doch das. Genau. Ja, dieses Unmittelbare. Ich habe auch jemanden begleitet, einen Freund, so über die Jahre, dass er wirklich ins Fühlen kam. Mhm. Bis hin, ja, am Anfang hat er mich, also wenn wir uns guten Tag gesagt haben, hat er mich fast weggeschoben. Ja, also von sich weg, der konnte keine Nähe. Ja, und das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, konnten wir uns einen Kuss. Ja, und er war nicht, sag ich mal, gesellschaftlich nicht irgendwer, sondern hatte eine sehr, sehr hohe Position, mit der er sich vorher total identifizierte. Ja, und im fortschreitenden Prozess des aus der Matrix, der eigenen Matrix sozusagen herausgehen, konnte er in dieses Hier und Jetzt, in die Dankbarkeit, ne? Ich habe für ihn Gitarre gespielt, ich habe mich an seinen Flügel gesetzt, wir haben zusammen gepuzzelt, wir sind raus zu den Hühnern und er war einfach nur
mega.
Als Wesen natürlich und nicht mehr in dieser Vorstellung, ich bin doch der Herr und so weiter.
Genau, Halleluja. Ja. Halleluja. Und so war es beim Josef. Natürlich die normalen Menschen oder ja, die Menschen, die im Kollektiv, im Massenkollektiv noch sind, im Normalbewusstsein sind, erkennen das, ist schwer zu erkennen und ich habe es zum Glück erkannt. Und ich sage immer, also es wurde gesagt, er ist nicht mehr ansprechbar, der Josef. Und ich habe gesagt, der Josef ist sehr ansprechbar. Und jetzt das erste Mal in seinem Leben. Weil was du gerade beschreibst, weil mein Vater hat diesen typischen Begrüßung Hand geben, aber der Ellbogen war starr. Also dass du nicht auf ihn zukommen konntest, nicht in seine Nähe. Ja. Da war diese bleib bloß weg Hand geben, dieser Handschlag. Und das hat er mit mir auch gemacht, auch wenn er mich jahrelang oder jahrzehntelang nicht gesehen hat, war die Begrüßung genau so, nämlich distanziert.
Ja.
Und so. Und dann ist diese Ich-Struktur, dieses Ich bin Josef, ich bin so und so aufgeweicht. Und dann habe ich, das war heilig, das war mit, also ich sage immer, das war mit der heiligste Prozess in meinem Leben. Alle Workshops, alle Seminare, die ich besucht habe, selbst gebe, alle Zeremonien, das ist alles in den Schatten gestellt gegen diese 3, 4 Jahre, 5 Jahre Begleitung mit meinem Vater, wie ich das erleben durfte, wie das innere Kind wieder zum Vorschein kam. Und am Schluss wollte der, wo einem Kussmund gemacht wurde, mein Küsschen, also wie ich sage, was ist denn? Jetzt will er sogar Küsschen, ja, und lässt sich streicheln und hat mich gestreichelt, hat meine Hand gehalten, hat die manchmal minutenlang gestreichelt und hat mir ganz tief in die Augen geguckt. Und mit anderen Worten, er konnte nicht mehr matrixmäßig kommunizieren, also wie wir halt jetzt miteinander reden, wir zwei auch über den Intellekt natürlich,
ja,
sondern das ging immer mehr weg, ist immer mehr zur Seite getreten und dann ging die wirkliche Kommunikation los, kommunikare Verbindung und eben Ego aufgeweicht. Und dadurch konnte das rauskommen und es war wundervoll, denn ich wusste natürlich nach 20 Jahren spiritueller Praxis und habe ja genug an meinen eigenen Themen gearbeitet, dass mein Papa im Krieg und in der Kindheit natürlich diese Schutzmechanismen aufbauen musste, um zu überleben. Sowohl in der Familie mit dem Nazi-Papa und dem Dritten Reich und was auch immer in dieser Gesellschaft da so zu dieser Zeit ablief, ne? Mit oder ohne Krieg. Das war ja auch ohne Krieg und ohne Hitler schon schräg genug, diese Epoche. Und so hat er halt überlebt. Und das hat er dann natürlich in seine Jugend und in sein Erwachsenenalter und in sein Ehemannsein und in sein Papasein mit hineingetragen. Und dadurch war natürlich Kontakt nicht möglich. So. Und dann ist es aufgeweicht. Und dann wurde die Demenz immer schlimmer. Und er ist immer öfter hingefallen, wurde körperlich auch immer schwächer. Und dann hat sich meine Mutter, die ihn lange gepflegt hat und auch gut und schön gepflegt hat, die war dann im Burnout, ne, nach ein paar Jahren. Und er ist halt ständig aufgestanden, 20 Mal zum Pipi machen aufs Klo und konnte aber gar nicht mehr wirklich. Und ist halt dann aber alle paar Tage einfach mal umgefallen. Und dann wurden halt immer der Notarzt oder Arzt gerufen. Und es wurde dann zu viel. So. Und dann haben wir uns entschieden, meiner Mutter einen Sabbatical zu geben, einen Break, einen Urlaub. Und haben den Josef in ein Pflegeheim. Das haben wir dann zusammen entschieden. Ich sage, pass auf. Ich kann mich nicht drum kümmern. Ich bin in der Welt unterwegs. Ich bin in Deutschland unterwegs. Ich bin in Europa unterwegs. Ich bin immer mal zu Besuch, aber ich kann keine Vollzeitpflege machen hier. Das ist für mich nicht möglich. Und dann haben wir meiner Mutter und ich haben dann entschieden, dass wir ihn ins Heim tun. Ein schönes, gutes Heim, aber auch mit einem spirituellen Hintergrund. Und das hat dann gepasst. Und da war er dann 6 Monate, glaube ich. Und long story short, und dann können wir da tiefer drauf einsteigen. Meine Mutter hatte sich dann daran gewöhnt, dass der Papa jetzt der Josef im Heim war und sie hat jetzt sturmfreie Bude im Sinne von, sie muss nicht mehr im Alarmzustand sein die ganze Zeit. Nur das Ding war, also ich hatte meinem Vater ein Versprechen gegeben. Als er seinen 2. oder 3. Sturz hatte, dann hat er dann ein gelähmtes Gesicht gehabt, das hing irgendwie so halb runter. Und dann habe ich, mein Vater, der hatte keinen Bock auf Ärzte, der hatte keinen Bock auf Krankenhaus, der war sein Leben lang nicht beim Hausarzt. Der hat die gemieden wie die Pest Und als ich dann zu Hause war und er hatte diese Gesichtslähmung nach dem Sturz, und dann habe ich gesagt, pass auf, du, wir müssen jetzt den Notarzt rufen und das ist jetzt dran. Und dann hat er meine Hand genommen und guckt mich an und ich sage, ich weiß, du willst zu Hause sterben. Ich verspreche dir, ich gebe dir mein Gelübde, mein Schwur als Sohn zum Vater, dass egal, was jetzt im Krankenhaus passiert, ich hole dich da raus. Ich habe eine Patientenverfügung, ich hole dich nach Hause, du stirbst daheim. Ich meine, das ist natürlich eine Ansage, ne? Das ist eine Vereinbarung. Und ich bin ein Big on Vereinbarung. Also ich bin da, wenn ich eine Vereinbarung treffe, mein Wort gebe, außer ich vergesse die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Portugal, dann halte ich mein Wort, ja, so. Und fast forward, ein paar Jahre später war es dann halt so weit, dass wir ihn ins Heim haben. Und da war er schon, da hat er kaum noch reden können, da hat er nur noch geguckt und nur noch, und das konnte man gar nicht mehr als Worte identifizieren. Und manchmal kam noch ein Ja oder Nein, aber die hat er auch verwechselt. Also da wusste man nicht mehr so genau, jetzt war es wirklich telepathische Kommunikation, war es dran. Ne? Und dann war er im Heim und ich habe mich natürlich an dieses Gelübde und diesen Schwur auch erinnert. Und dann gab es im Dezember 21, da war ja Corona schon voll am Laufen und er war im Pflegeheim und es war ein bisschen eine Aktion, den dann da rauszuholen und nach Hause zu bringen. Und natürlich auch meine Mutter zu überreden, das war eigentlich die größte, schwierigste Aufgabe dabei, weil die hat sich da mit Händen und Füßen gewehrt. Und es war ein bisschen ein Prozess, weil ich musste da die Gratwanderung gehen zwischen mein Wort mit Josef einhalten. Aber ich bin ja auch nur der Sohn. Und die Ehefrau hat das Ehegelübde gegeben und Josef und Paula haben einen Seelenvertrag miteinander. Und mich da nicht zu sehr einzumischen und da in diese Aufstellung zwischen Ehemann und Ehefrau zu gehen und dann da reinzuballern und meine spirituellen Überzeugungen und Konzepte und meine Bedürfnisse über die Bedürfnisse meiner Mutter zu stellen, das war eine spannende Gratwanderung. Die hat mich einen Haufen Energie gekostet, weil da war Achtsamkeit dran, dass ich da nicht wie so, weißt du, reinpoltere als Mirko, der Besserwisser, der spirituelle Lehrer, der jetzt seiner Mutter sagt, wo es lang geht und dann über ihren Kopf hinweg entscheidet. Also das war ein bisschen eine Action, das war ein bisschen ein Prozess. Aber dann haben wir uns dann zum Glück gemeinsam entschieden, ihn im Dezember am 31., warte, Dezember hat 31 Tage, also am Tag des Neujahres oder Silvesters, dem letzten Tag im Jahr, haben sie ihn nach Hause gebracht. Und haben ihn in sein Wohnzimmer gelegt, auf sein Bett, hat er so ein Pflegebett dann gehabt, weil im Wohnzimmer, da, das war sein Heaven, sein Himmel, da war er sonst immer auf der Couch gelegen den ganzen Tag, die letzten Jahre auch zuvor. So, und dann kam er nach Hause und ich habe das sofort gespürt, dass der das weiß. Und 3 Tage später, am 3. Januar, tritt der Sterbeprozess ein. Und da hat meine Mutter nochmal dazwischen gefunkt, in ihrem Matrix-angstvollen Denken, weil wir haben ihn ja nach Hause geholt, dass er mal daheim sterben kann. Und dann kriegt er kalt. Ja, ja, voll. Und dann geht der Sterbeprozess los und ich bin dann im Haus, oben in der Dachwohnung, weil ich sage, jetzt muss ich da sein. Jetzt muss ich da sein, weil der kann jetzt jede Minute gehen und ich will da sein. Auch für ihn und für meine Mutter und auch für mich.
Ja.
Und dann höre ich die Sirenen vom Notarzt. Und ich renne runter und seine Hände waren kalt und der Puls war ganz weit unten und meine Mutter ruft den Notarzt. Und dann habe ich die Tür zugemacht, damit der Arzt nicht rein kann erstmal. Und habe meine Mutter erstmal ins Gespräch gezogen. Das war intens. Ja. Ich bin auf die Knie gegangen vor ihr. Ich habe gesagt, bitte, lass meinen Vater und deinen Ehemann in Würde sterben.
Ja.
Die nehmen den jetzt mit. Und dann hängt er an Kabeln. Und dann machen die Experimente mit dem. Und es ist nicht, wie du möchtest, dass du stirbst oder er oder irgendein Mensch.
Ja.
Das müssen wir jetzt mit aller Gewalt verhindern.
Ja.
Und dann habe ich, das war Wahnsinn, dann habe ich in ihren Augen einen Wandel gesehen. In ihren Augen ist was umgekippt. Und da war auf einmal eine Energy. Und ich nenne es die innere Weisheit. Das Ego ist zur Seite getreten, der Autopilot. Und dann ging dieses Licht in meiner Mutter an, was ich Jahrzehnte nicht mehr gesehen habe. Und sie schaut mich an und sagt, du hast so recht.
Ja.
Und dann kam der Arzt rein, dann haben die da ihr Ding gemacht, bla bla. Und dann habe ich gesagt, der Mann bleibt da, der geht auf keinen Fall mit euch mit, dass das schon mal klar ist. Da habe ich aber auch wirklich den Krieger gezogen, ja. Dann war die Notärztin eingeschüchtert, dann war der Hausarzt eingeschüchtert, dann waren die Sanitäter eingeschüchtert. Und einer der schönsten Momente war, als einer von den Notarzt-Sanitätern guckt mich dann an und macht so. So damit, dass die anderen nicht sehen. Aber der hat voll gecheckt, was los war, ja. Und dann hatten wir noch 4 wundervolle Tage. Und da können wir dann nochmal drauf eingehen.
Ja, dass du der Krieger in der Zeit sein musstest. Weil diese Panik, ja, wir sind nicht mehr darauf vorbereitet, einen Menschen gehen zu lassen. Mhm. Ja, seit, sag ich mal, der Französischen Revolution, die ja damals gesagt hat, es gibt keinen Tod, es gibt auch keine Krankheit. Die Hospize wurden geschlossen und die Hospitäler wurden geschlossen nach der Französischen Revolution. Und die Angst vor dem Tod ist auf einmal in die Gesellschaft gekrochen. Ja, und ne, man kann es in den letzten Jahrhunderten sehen, wie, wie immer mehr privatisiert der Tod wurde, das Sterben wurde. Ne, vorher haben die Menschen am Sterbebett Tschüss gesagt und nachher ging es nur die Prozession hinterm Sarg. Ja, und das Ängste. Und mittlerweile ist der Tod, genauso wie die Geburt, ab ins Krankenhaus. Ja, schön weit weg, der Leichenwagen grau, damit er nicht so auffällt. Und das, ja, in so einer Situation, wo es dann letztendlich wirklich darum geht, einen Menschen in Würde gehen zu lassen, dass dann nochmal Panik da muss doch noch irgendwas zu machen sein, ne? Weil ja auch die Ärzte, ja, für die ist der Tod das größte Fiasko. Mhm. Was, da haben sie ja versagt. Ja, und ich weiß, wovon ich spreche. Mein Bruder, ja, mein Vater waren beide Ärzte und mein Bruder hat immer wieder sozusagen gelitten darunter, ich hätte doch noch dies oder jenes tun müssen, ne? Dass der nicht stirbt. Mhm. Also dass auch die Medizin also eben darauf geeicht wird, gegen das Sterben zu kämpfen mit allen Mitteln, damit sie ja sagen, ich habe alles getan. Mhm. Und die Situation und die Menschenwürde dabei völlig außer Acht lassen. Völlig außer Acht lassen. Also mal abgesehen von Geldschneiderei, also ne, dass Beatmung unheimlich viel Geld einbringt und. Das will ich jetzt mal einfach zur Seite lassen, das Ökonomische. Aber ja, konntet ihr, das heißt, du hast dann die letzten 3-4 Tage, ne, kann ich mich auch entsinnen, bei dem Vater von Silke, meiner Freundin, dem haben wir auch das Versprechen gegeben, dass er zu Hause sterben kann. Und ich kann sagen, diese letzten 4 Tage und Nächte haben uns an unsere Grenzen gebracht. Ja, ja. Eindeutig an unsere Grenzen gebracht. Und trotzdem ja, war dieses Gefühl, diesen Wunsch des Vaters erfüllen zu können und die Kräfte dazu zu haben, ihn da in dieser Zeit zu begleiten, das hat uns auch wiederum stärker gemacht.
Ja, voll. Also für mich war das ein magischer, mystischer, heiliger Prozess.
Ja.
Da wurden natürlich alle meine Theorien getestet, also alle Theologien, die man sich so angelesen, angelernt hat in 20, 30 Jahren spiritueller Expeditionsreise im spirituellen Zirkus auf spirituellen Planet, auf Zirkus Erde. Und da wurde ich natürlich auch, oder auch meine Mutter natürlich auf ihre Art und Weise, da wurde ich getestet, ne? Aber ich kann tatsächlich sagen, als dann der Stress vorbei war mit Mutter, checkt's nicht, wehrt sich dagegen, flippt aus. Geschrei und Getöse und Sirenen mit Notarzt und Panik und Tatütata. Als das dann durch war, ist dann Ruhe ins Haus eingekehrt. Dann habe ich die Kerzen aufgestellt, dann habe ich geräuchert, dann kam das Salbei und das Palo Santos. Und dann kam das heilige Weihwasser, das Aqua Florida, und dann kamen die Choräle. Dann habe ich Musik gespielt, dann habe ich ihm seine Lieblingslieder gespielt, dann habe ich christliche Choräle gespielt und auch Musik, die ich in meinen schamanischen Zeremonien verwende. Und dann wurde es extremst magisch. Und er wurde natürlich immer blasser und immer bleicher und immer weniger, aber das, für mich war das einfach der Wahnsinn. Das war die krasseste Satana-spirituelle Praxis, Das war die krasseste Zeremonie. Da kann Ayahuasca und heilige Pilze abhauen und das ist wirklich kraftvolles Zeugs. Ja. Mit dem Josef da zu sitzen und dem Papa und dem Vater und dieser Seele, die sich zur Verfügung gestellt hat, mich auf diesen Planeten zu bringen, mich zu ernähren, mich zu erziehen, mich dann loszulassen und mich dann wiederzufinden. Und es war einfach Wahnsinn. Und dann hat es 4 Tage gedauert und es war auch mit meiner Mutter. Wir saßen dann oft bei ihm und ich habe zu ihr gesagt, rede mit ihm, ja, sprich mit ihm, sag ihm, dass es okay ist, dass er geht. Halt ihn nicht mehr fest. Er spürt das. Er spürt dieses Festhalten und dann gehen die nicht. Und es ist Zeit für ihn zu gehen. Schau ihn dir an. Er sah also wirklich schon, es sieht schon heftig. Also so ein Mensch in seinen letzten Zügen, das muss man aushalten können. Das ist nichts für Feiglinge. Aber um da nochmal drauf zurückzugreifen, was du vorhin gesagt hast. Wir dürfen mal etwas verstehen und das können vielleicht viele Menschen oder wollen viele Menschen nicht hören, weil es ist nicht sexy. Das ist nicht schmeichelhaft. Wir sind in dieser heutigen Zivilisation eine entartete Menschheit. Wir sind entartet. Wir sind unnatürlich. Wir haben uns von Mama Erde entfernt. Wir haben uns von der Erde, von Mutter Erde entfernt, von der Natur. Wir haben uns von den Lebewesen entfernt, die mit uns diesen Planeten bevölkern. Wir haben uns vom Wasser und von der Erde und von der Natur entfernt. Wir haben uns auch entfernt von der göttlichen Quelle, vom Universum, vom Schöpfer, Brahman, Gott, Allah, was auch immer der Name ist. Wir haben uns abgeschnitten. Wir haben uns abgeschnitten. Und die Kombination aus Abgeschnittenheit, also abgeschnitten sein von der Natur, Mama Erde, abgeschnitten vom Göttlichen, vom universellen Internet, die Menschen sind auf Airplane-Modus, verkopft im Schädel, nur noch denken, der Intellekt ist komplett überbewertet. Das ist dysfunctional und das dürfen wir endlich mal erkennen. Was hier normal ist, ist alles andere als normal. Das ist komplett verrückt. Es ist verrückt. It's insane, it's crazy. Und wir dürfen jetzt mal unsere eigene Verrücktheit erkennen, um überhaupt wieder mal in einen Normalzustand überhaupt zu kommen. Und dazu gehört natürlich der Umgang mit Geburt und Tod und Sterben und Krankheit. Und das sieht man ja, wie die meisten Menschen sich die letzten 2 Jahre haben manipulieren und belügen und kontrollieren und lassen. Und das passiert einem Menschen, der natürlich angebunden ist, erstens mal mit Natur und seinem eigenen Körper, der eine Verbindung hat mit seinem Homo sapiens und gleichzeitig aber ein Homo sapiens ist, der nicht nur verbunden ist mit seiner physischen Form, sondern mit seiner spirituellen Form, mit seinem höheren Selbst und der Quelle, dem kannst du solche Stories nicht verzapfen. Und da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Das haben wir ja auch in der Yoga-Szene oder in der spirituellen Szene gesehen, wer da echt ist und wer die ganze Zeit nur gelabert hat. Ja? Also die Theologen und Theoretiker, die manchmal sogar Stadien füllen, aber alles nur angelesener Bullshit ist. Und da hast du es gesehen. Ja? Wer ist denn jetzt hier wirklich dran im universellen Internet? Wer hat denn wirklich eine Anbindung an Gott, die göttliche Quelle? Und, ne? So, und da dürfen wir natürlich wieder nach Hause finden. Und da muss man natürlich auch mal ein Machtwort sprechen, zu sagen, okay, wir machen eine Heimgeburt. Ich empfehle jetzt nicht, dir deine Kinder zu Hause zur Welt zu bringen. Das darf jeder für sich selber kraftvoll entscheiden. Aber wie würdest du gerne auf die Welt kommen? Möchtest du in so einem Kreissaal mit Neonlicht, wo dich dann irgendwelche fremden Leute mit Gummihandschuhen und Masken anfassen, das machen sie, glaube ich, nicht mehr, ne? Klaps auf den Hintern, Peng Peng, willkommen auf Planet Erde, was für eine Horrorshow. Ja. Und das ist ja auch angstgesteuert. Also es ist doch unnatürlich. Wer bringt denn so ein Kind in diese Welt? Das ist ja tief traumatisierend für diesen Säugling. Und dann natürlich, das führt natürlich, diese dysfunctional Geburt führt natürlich dann auch zu dieser dysfunctional Sterbe und Prozess. Es ist, ne? So.
Ja, im Prinzip ist es ja das Gleiche. Ne? Also wenn ich habe immer die Tür von einem Kaufhaus, da steht von außen Eingang und von innen steht Ausgang. Und
genau.
Ja, also finde ich schön, dass du das gerade angesprochen hast. Es ist das Gleiche, wie wir die Geburt entnatürlichen, also denaturieren und zu einem medizinischen Risikoereignis erklären und was weiß ich, in Baden-Württemberg 50% Kaiserschnitte mittlerweile. Und also als etwas völlig sozusagen Unnatürliches behandelt. Mhm. Und genauso das Sterben. Ja,
so ist es.
Dass das alles im Krankenhaus hinter verschlossenen Türen mit Sedierung und allem drum und dran stattfindet. Ich habe als junger Mann auf einer onkologischen Station gearbeitet. Innerhalb von 3,5 Monaten sind dort 24 Menschen gegangen. Und es war würdelos. Da wurden die Sterbenden ins Badezimmer geschoben. Ja, weil das ja 4 Bettzimmer waren damals und so weiter. Ins Badezimmer, in diesen gekachelten Raum. Ja, also auch da wieder wie die Geburt. Das war Hammer. Ich sage, Leute, was machen wir hier mit den Menschen? Und sie wurden auch noch bis zum Schluss also geröntgt und sonst. Jeder wusste, hier geht es an Sterben. Und da wurde ein Theater noch gemacht. Also, eigentlich, es ist wirklich ein radikaler Wandel jetzt notwendig, damit wir wieder in unser Wesen finden. Mhm. Ja. Ja. Sind so abgelenkt vom Wesentlichen, von unserem Wesen. Wir leben unser Wesen nicht.
Absolut. Ja, ein Zen-Meister hat mal gesagt, diese entartete Menschheit.
Ja.
Ja. Ja, schauen wir mal, wo es hinführt. Es gibt ja viele Optionen und viele Möglichkeiten in diesem interdimensionalen, multidimensionalen, kosmischen Spielfeld, dieser Matrix, die unzählige Dimensionen hat, unzählige Planeten, nicht nur in 3D und unzählige Variationen von Lebensformen und auch Zivilisationen oder Kulturen. Und wir sind ja nur eine von unzähligen. Und das wird sich jetzt zeigen, wo es hingehen darf für Homo sapiens. Und da gibt es ganz viele Potenziale. Und schauen wir mal, für was sie sich als Kollektiv entscheiden. Die letzten 2 Jahre waren ja wirklich there are so many turning points and so many decision moments, wo sich, sage ich mal, das Schicksal der Menschheit von den Menschen mitentschieden wurde. Und sie haben ja die letzten Jahrtausende schon immer Entscheidungen getroffen, die alle dahin führen, wo wir jetzt sind. Und die letzten Jahrhunderte und die letzten Jahrzehnte, wir brauchen jetzt nicht die letzten 24 Monate aufhängen. Die Menschheit ist schon seit langer Zeit im Koma. Und die Menschheit ist schon seit langer Zeit vom Weg abgekommen und ich sage mal abgekommen worden, aber auch abgekommen, weil es ist ein Zusammenspiel. Wir brauchen niemanden.
Oder sie hat sich abbringen lassen.
Abbringen lassen, genau. Ich sage mal, Leuten haben sie ins Gehirn geschissen, sie haben sich ins Gehirn scheißen lassen. Mhm. Und sie sind Gehirnwaschen, sie haben sich Gehirn waschen lassen. Und sie haben sich abtrennen lassen. Und spielen damit. Das ist ein Zusammenspiel zwischen denen da, ich will jetzt keine Namen nennen,
ja.
Und der Mehrheit der Bevölkerung auf Planet Erde, welche diese anderen da als ihr Eigentum sehen und ihre Arbeitersklaven und ihr Zuchtvieh. Und so behandeln sie uns ja auch. Die Schonzeit nach dem Zweiten Weltkrieg war tatsächlich jetzt nur eine Schonzeit. Das war eine Schonzeit, weil sie ihnen genützt hat. Das war profitabel.
Absolut.
Ja, es war profitabel, denen mal einzureden, sie haben, die Demokratie war extrem profitabel für die Besitzer des Homo sapiens. Und jetzt ändert sich die Spielregeln, ändern sich jetzt wieder, jetzt zeigen sie mal wieder ihr wahres Gesicht. Und wir hatten tatsächlich, also meiner Meinung nach, die letzten 24 Monate, vor allem im August 2020, war ein Riesenmoment, eine Riesenchance. Und die wurde verpasst. Und so ist es. Kann man nichts machen, kann man einfach nur noch zuschauen und Impulse geben.
Chance wofür?
Also die Chance für einen Wandel, eine Transformation. Und zwar sowohl im Innen als auch im Außen. Guck mal, das Ding ist, wir müssen, also Menschen wie du und ich, oder wir sind Menschen, wir sind hier ja nur auf Safari. Also wir sind hier auf Safari, wir sind auf Expedition, wir sind auf Entwicklungshilfe. Ja, wir haben uns freiwillig gemeldet. We need freiwillige Volunteers. Ja, Planet Erde, die brauchen Unterstützung. Okay, go for it. So, und jetzt sind wir hier und haben uns um das Volk gemischt. Und wir, zum Glück sehen wir so aus wie sie und fliegen nicht auf, weil Sonst wären wir schon am Kreuz gelandet oder auf dem Scheiterhaufen wieder. Und mischen uns um das Volk und geben Impulse. So, und wo wir dann in unserer Szene, in unserer Sippe, ne? Ich sage jetzt mal, die Außerirdischen, die von anderen Planeten kommen, hier getan als Homo sapiens und machen halt Begleitung und Entwicklungshilfe. Wir müssen auch manchmal ein bisschen die Kugeln flach halten, weil wir haben die Menschheit, die wir haben. Weißt du, wir haben die 83 Millionen Deutschen, die wir haben die 8 Milliarden Menschen, die wir haben, also wenn es stimmt, wenn die Zahlen stimmen. Und dann musst du dir mal angucken, sagen, was können wir mit denen überhaupt anfangen? Was können wir mit denen gestalten? Und selbst in der Szene, ne, also ich sage jetzt mal die Szene, die diese halbe Million, diese mindestens halbe Million, ich möchte mal eine Richtigstellung machen. Ich war in Berlin auf der Demo, auf der angeblich nur 38.000 Spinner, Aluhüte, Verschwörungstheoretiker, Rechte und Reichsbürger waren. Ich war in Berlin, ich war auf allen Love Parades, ich war 10 Jahre lang DJ, ich weiß, wie eine Million Menschen aussieht. Okay, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Also, und da waren mindestens eine halbe Million bis 750.000 Menschen in der Liebe und im Licht und in der Fröhlichkeit und in dieser Freiheitsenergy. Es war wundervolle Energy. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn der Funke überspringt, ja, mit denen können wir was anfangen. Mit denen könnten wir, und es war natürlich auch ein bunter Haufen, da waren jetzt nicht alle eben so super spirituell, ja. Manche waren einfach nur politisch. Ja, manche sind einfach nur politisch oder sind einfach nur, die einen haben diese Themen mit Umwelt und Planet Erde retten, Klimawandel, bla bla bla. Und die nächsten wollen die Regierung abschaffen und eine neue Demokratie erschaffen ohne Kapital. Das ist ja ein ganz bunter Haufen da, ja. Aber die hatten zumindest eins alle gemeinsam. Sie wollten eine gerechtere, freiere, faireres Deutschland haben und ihre Meinung frei äußern dürfen und vielleicht mal dieses Parteiensystem und dieses Regierungssystem reformieren. Und wenn da, also da kannst du die Rechnung nicht ohne den Wirt machen, wenn du da die Spiritualität rauslässt, dann reißen wir die Mauern ab und bauen andere Burgen, aber wir schaffen wieder genau das gleiche Ding. Und das war von Anfang an so mein Appell an die Szene. Ich sagte, vergesst eure Schamanen nicht, vergesst eure Mystiker nicht, denn ohne erschafft ihr genau den gleichen Schlamassel, wenn ihr nur im Kopf seid, nur mit dem Intellekt. Also wir hätten eine Chance gehabt damals, nur leider waren es nicht genug und es ist nicht übergeschwappt aufs Volk, auf die Bevölkerung. Wir hätten halt mehr als nur eine halbe Million gebraucht und ein paar Sympathisanten da zu Hause auf der Couch, sondern und da hätte was passieren können, aber die Mehrheit der Deutschen und die Mehrheit der Europäer und die Mehrheit der Menschen haben sich dafür entschieden, zu folgen.
Also den Gehorsamstest zu bestehen.
Genau, genau. Sag mir, was ich machen soll, wann, wo, wie. Ich mache mit, es geht schon vorüber. Und viel Glück damit.
Ja. Wobei, wir haben ja jetzt, selbst in den Mainstream-Medien, sprich Bild, ne, die ersten Stimmen, dass das mit diesen Injektionen sehr, sehr problematisch ist. Mhm. Und eine Freundin von uns, die ist Trauerrednerin, die hat jetzt gut zu tun.
Ja, ja.
Hat jetzt gut zu tun. Also das Sterben scheint jetzt so richtig gut loszugehen.
Ja, ich meine, jetzt sagst du die Bild-Zeitung. Ne? Das Ding ist halt, wir sind hier halt in einem Spiel gefangen. Ne? Und Bild-Zeitung in Deutschland und Fox News in Amerika ist ein gutes Beispiel. Die haben vor 8 Jahren noch anders berichtet. Und dann haben die aus irgendwelchen komischen Gründen eine Kehrtwendung gemacht, wahrscheinlich weil sie Opposition spielen müssen. Ja, irgendeiner muss ja Opposition spielen im Spiel, ja, damit diese Beschäftigungstherapie, ja, um das Volk beschäftigt zu halten. Aber das sind alles, und wenn man jetzt sieht, wir müssen jetzt auf das Thema nicht einsteigen, aber wenn man sieht, was jetzt Ukraine, Russland, wie die Bild-Zeitung da aufgestellt ist und Fox News da aufgestellt ist, da platzt auch schon wieder eine Seifenblase. Also ja, das ist alles einfach nur Brot und Spiele. Und manche von denen mögen das ernst meinen. Die Kritik mag ernst gemeint sein. Einigen von denen nehme ich das sogar ab. Und da war ich natürlich auch dankbar, dass es bei der Welt ein paar Chefredakteure gibt und bei der Bild-Zeitung zwei Blätter, die ich vehement auch vermieden habe wie die Pest. Wo ja, ich mir auf einmal, what? Wieso sagen die jetzt, was ich denke?
Ja, ja.
Und Fox News genauso. Ich habe ja in Staaten gelebt und habe gelebt in Amerika während George Bush und Afghanistan, 9-11, Irak-Kriege. und habe da gesehen, was da für eine Berichterstattung von Fox News rüberkam. Und habe mir gedacht, um Gottes Willen, help me God. Und jetzt sind sie auf einmal die großen Verfechter der Kämpfer und Verfechter und Verteidiger der Meinungsfreiheit und äußern sich kritisch den Maßnahmen gegenüber. Die Frage ist nur, wenn wir einen republikanischen Präsidenten hätten, der sich so äußern würde wie Joe Biden, würden sie dann auch so kritisch sein? Also das ist alles, das darf man alles nicht überbewerten. Ja, wir sind da leider Gottes auf, ne, nicht verlorener Posten ist der Falsche, ist falsch, aber wir sind da schon auf uns allein gestellt. Wir brauchen aus den Massenmedien und der Politik und der Wissenschaft keine Rettung erhoffen. Die Nummer ist durch, die sind komplett durchseucht. So wird es nicht geschehen. Das wird nur geschehen, indem wir in der Sippe, im Stamm, im deutschen Stamm und im französischen Stamm und im spanischen Stamm und im portugiesischen, dass die Stämme sich wiederfinden und aufwachen. Und da, das ist natürlich so Grassroots-Work. Ne? Aber hey, das ist halt auch Schneckentempo. Ne? Ich meine, die Mehrheit guckt immer noch auf die Glotze.
Ja. Was müsste noch sterben, damit das Neue Platz hat?
Also was natürlich sterben dürfte, sind diese ganzen alten Verhaltens- und Gedankenmuster und der alte Schmerz. Ganz radikal ausgedrückt, die Menschen müssten tatsächlich sich auf die Schliche kommen, dass sie ein Ego haben, eine Ich-Struktur, die jeden Scheiß glaubt, der durchs Gehirn ballert, durch den Verstand zoomt. Und es würde diese ganzen einstudierten Überzeugungen und Halbwahrheiten und Scheinwahrheiten und Halluzinationen und Wahnvorstellungen, die uns einprogrammiert wurden über Jahrzehnte, und viele Leute gucken ja 4 bis 6 Stunden TV am Tag, dass diese Gehirnwäsche müsste entwaschen werden. Aber da musst du dir nicht erstmal auf die Schliche kommen und checken, dass du Gehirn gewaschen wurdest. Und dass du eine Ich-Struktur hast und ein Ego und das bist nicht wirklich du. Und dass deine Gedanken, die meisten deiner Gedanken einfach nur Kopfkino sind, also einfach nur irgendwelche Geschichten, Märchen, Stories. Und das wäre natürlich ein Riesenschritt. Ne? Und das, da bedarf es natürlich, sage ich mal, Besinnung. Und sagen wir, die Leute müssen zur Besinnung kommen. Das schaffst du natürlich nicht, wenn du 5 Tage die Woche arbeitest, dich am Wochenende mit anderen Sachen ablenkst und in Freizeit Fernsehen guckst und Radio hörst. Dann bist du eingespeist in die Matrix. Jetzt musst du erstmal erkennen, dass es eine Matrix gibt, dass das eine Matrix ist, dass du mit offenen Augen schläfst, dass du ein Schlafwandler bist, dass du im Wachkoma bist. Du schläfst mit offenen Augen. Du bist in einer spirituellen Vollnarkose oder einem spirituellen Vollkoma. Ja. Und da kommen die meisten Leute schon nicht mehr mit. Und natürlich in meinen feuchtesten Träumen, ja, in meinen feuchtesten Träumen würde das natürlich global schlagartig passieren, dass die Leute auf einmal nachts aufwachen und es macht Peng und jeder hat eine rote Pille bekommen. Ne? Aber ich habe schon mit der Galaktischen Föderation geredet, gesagt, pass auf, wir tun einfach jedem eine rote Pille ins Leitungswasser. Ja? Und dann ist die Show vorbei, das Gruselkabinett. Aber das machen die nicht, leider. Die hören nicht auf mich. Meine Ideen sind denen zu verrückt.
Galaktische Föderation. Ja. Das war jetzt metaphorisch oder tatsächlich bist du da in Kontakt?
Also ich bin in Kontakt.
Okay. Also ich denke, dass was von uns gefordert ist, ist Selbstverantwortung. Ja, auch für unsere Gedanken. Ja, Heinz Erhardt hat das so schön damals gesagt, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Mhm. Ja, du hast das, glaube ich, auch so Art auf deiner Homepage. Allein das schon, ja, dass die Gedanken, die da durchflitzen, gar nicht meine sind, sondern mir eingegeben werden, was weiß ich, woher. Also Selbstverantwortung, aber nochmal diesen Sterbeprozess. Ja. Also ich kann es für mich selber sehen, da erstirbt gerade auch etwas in mir, ein Motor, der mich Jahrzehnte sozusagen angetrieben hat, erlahmt jetzt und will sozusagen ausgetauscht werden. Mhm. Ja. Also die Konzepte, die man von sich selber hat, so das, was du von deinem Vater, von dem Josef erzählt hast, ja, oder ich auch damals von dem Freund, der da aus dem Geist rausgegangen ist. Also diese Ersterben, den Vorstellungen über uns selbst.
Genau. Und bei mir war es ja so, bei mir war es so, dass erstmal ein Sterben im Außen stattfinden musste. Ich sage oft, ich habe mindestens fünfmal alles verloren. Mhm. Und das schon im zarten Alter von 25, 26 und dann noch 3-4 Mal. Und durch diesen Verlust, durch einen Konkurs oder eine Firmenpleite oder den Verlust der Ehefrau durch eine Trennung und eine Affäre oder den Verlust der Gesundheit und dann beim vierten oder fünften Mal alles auf einmal. Ich habe es bei der Firmenpleite nicht verstanden oder habe es verstanden und bin dann wieder zurück in den Autopilot. Jede dieser Sterbeprozesse, also die Firma ist gestorben, die Ehe ist gestorben, etc., jeder dieser Sterbeprozesse war ja auch ein Geburtsprozess und ich wurde zu meinem Glück, zu meinem Erwachen gezwungen. Das beobachten wir natürlich gerade kollektiv. Wir werden gerade, also unser System implodiert gerade. Unser System, von dem wir dachten, das wäre noch hunderte von Jahren mit dem Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus, dem Geldsystem, dem politischen System. Das zerbröselt ja an allen Ecken und Enden, obwohl die Leute nicht hingucken wollen, wollen es nicht sehen. Aber das fällt uns gerade, um uns herum fällt gerade die Welt auseinander. Und als die Welt für mich auseinandergefallen ist, geht natürlich erstmal dieser Homo sapiens, ist ja ein Tier, ist animalisch, ein denkendes Tier mit Spirit, geht in den Überlebenskampf. Ne? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Also man kann sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, in den Widerstand gehen, dann wird es richtig gruselig, versuchen, die Kontrolle zu behalten und dann lernst du wenig oder gar nichts. Und wenn es sich dann richtig zerbröselt, und wir werden gerade zerbröselt, oder wir zerbröseln uns gerade auch selbst, wir tragen da ja dazu bei, dann hätten wir natürlich eine Riesenchance. Nur mit Homo sapiens ist halt so die Frage, ne? Wenn es jetzt das Ding auseinanderballert, ja, diese Bundesrepublik Deutschland und das Wirtschaftssystem und das Geldsystem, das Währungssystem, fangen die an zu meditieren und sich zu besinnen oder fressen sie sich gegenseitig auf? Wir werden es sehen. Ja, wahrscheinlich gibt es ein bisschen was von allem, weil das ist halt der Abenteuer-Spielplatz-Planet dafür. Ne?
Ja.
Und ja, natürlich, wir sind gerade im Sterbeprozess und ich empfehle den Leuten, sich nicht gegen diesen Prozess zu wehren, nicht in den Widerstand zu gehen, sondern diese Welle zu surfen und sich sein Bestes zu tun. Ja? Da kann man ein bisschen überlegen, was gibt es noch alternative Währungs- oder Geldsysteme? Kann man vielleicht auch ein bisschen Reis und Quinoa und Suppenbrühe daheim hinstellen und Klopapier, wenn es sein muss. Also, ne, um zu sagen, ja, wenn es rumpelt, dann bin ich mal 3-4 Wochen gut aufgehoben. Ja. Und aber jetzt keine Panik, noch komplett durchdrehen. Hier ist das Geheimnis, keiner kommt hier lebend raus.
Genau. Und Krishnamurti hat ja am Ende seines Lebens, soll er seine Schüler gefragt haben, wollt ihr die Essenz meiner Lehre wissen? Und sie wollten es und er hat einfach gesagt, ich habe den Widerstand gegen das Jetzt aufgegeben. Mhm. Ja. Und ich sehe es auch, dass diese Protagonisten, die sich Politiker nennen oder ne, Wirtschaftsmagnaten oder Philanthropen, also selbsternannte Menschenliebende, was ja eigentlich das Gegenteil dann am Ende rausbringt, dass sie auch nur Schauspieler sind in diesem Drama, ja, in diesem Drama des ja, Erwachens und jetzt, dass es keinen Sinn hat, einfach nur zu sagen, die sind schuld und wenn die weg sind, dann ist alles gut. Scheiße was, Entschuldigung, nichts ist dann gut. Solange wir selber in diesem Gefängnis sind, dass wir ja nur aus irgendwelchen niederen Trieben bestehen und nichts mit Anbindung ist. Und Théa de Chardin, das war ein französischer Paläontologe, der hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass das, was wir Überbevölkerung nennen, er hat ja gesehen, dass es anzuckt. Wir sind an einem Punkt, wo wir die Chance haben, uns als eine Menschheit wahrzunehmen. Mhm. Als eine Menschheit. Und wenn wir das schaffen, und wir sind kurz davor, uns als eine Menschheit wie ein großer Leib, ja, solidarisch und mit unterschiedlichen Gliedern, unterschiedlichen Aufgaben zu empfinden, dass wir dann, wenn genügend Seelen da sind, die für diese Komplexität gebraucht werden, dass wir dann Kontakt zu anderen Menschheiten im Universum aufnehmen.
Ja, und erst dürfen wir mal Kontakt mit uns selbst aufnehmen, genau, bevor wir überhaupt bereit sind für diese Begegnung. Ich meine, die warten ja geduldig. Die warten ganz geduldig. Und ich meine, ich weiß, warum die hier nicht landen. Ich musste nur Fernsehen gucken. ich würde hier auch nicht landen. Das ist lebensgefährlich, ja, diese. Also, ja. Ja, und da sagst du was, ne? Ich sag auch, es ist natürlich manchmal herausfordernd und schwierig und manchmal vergesse ich es auch, wenn ich gewissen Charakteren im Spiel zuhöre, was die von sich geben. Da wird's dir Angst und Bange oder da wird's einem echt wirklich gruselig. Und dann zu erkennen, dass diese Schattenspieler Charaktere im Spiel sind, die auch aufgestellt sind und wurden, und zwar von uns. Wir sind alle Brüder und Schwestern auf der anderen Seite. Und die einen haben das Dunkle gewählt, die anderen das Licht und eine Menge haben gewählt, einfach nur zu schlafwandeln und der Spielball zu sein zwischen Licht und Dunkel. Und dann gibt es natürlich die Schattenspieler und das sind mit die lichtvollsten Seelen, so schwer einem das wirklich vorstellbar das ist, dass die sich aufgestellt haben, sich so, also in Schwingung so runterzugehen, damit du diesen Charakter auch überzeugend spielen kannst, weil du musst es ja selber glauben. Du kannst ja nicht so tun, als ob, egal ob das jetzt ein Hitler, ein Stalin, ein Mao Zedong, ein Pol Pot oder ein Hussein ist oder ein Bin Laden oder ein Lauterbach oder eine Baerbock oder ein Habeck oder ein Scholz oder eine Merkel oder ein Söder, was auch immer, oder ein Fauci oder ein Gates oder ein Schwab. Ich meine, da musst du dich schon ganz schön runterfahren und dich selbst vergessen, also auch eine spirituelle Amnesie, spirituelle Demenz, damit du diesen Schattenspieler, diesen Bösewicht glaubwürdig spielen kannst. Und das ist natürlich alles Erleuchtungsbeschleuniger. Ich frage mich tatsächlich zurzeit, wie grotesk es noch werden muss, bis die Menschheit sagen, sag mal, ich bin doch hier in der Truman Show. Ich bin doch hier in der Truman Show.
Truman Show, ja.
So in der Truman Show, wo sind die Kameras? Ich bin hier voll in der Matrix. Ja. Das kann doch gar nicht real sein. Aber sie fallen immer noch drauf rein und denken immer noch, das Spiel hier ist ein reelles Spiel.
Es sei real, ja. Ja,
ja. Ja, und die Impfung ist auch eine rote Pille und der Lauterbach ist eine rote Pille und diese ganzen Maßnahmen, es könnten alles rote Pillen sein. Die meisten Menschen haben sie halt als blaue Pille benutzt.
Ja.
Schön weiterschlafen.
Ja, aber es wachen immer mehr auf.
Genau.
Und die brauchen Begleitung und Unterstützung, wenn da dieses, ja, die Matrix auf einmal sichtbar wird und die Abgründe.
Ja, genau, dann braucht es Sterbe- und Geburtsbegleitung, genau das, was ich mit meinem Papa gemacht habe.
Ja.
Und dann bringen wir in die Brüder und Schwestern ins Erwachen und in die Wiedergeburt, wenn sie das möchten. Ne? Dafür sind wir da.
Wollte gerade sagen, wenn sie es möchten.
Genau, wenn sie es möchten. Aufzwingen.
Hab nicht das Recht, irgendjemanden sozusagen wach zu rütteln und aus dem Tiefschlaf.
Ist nicht verlockend, ne? Ist verlockend, ne? Wach auf!
Ja, nein.
Wenn ich Menschen an der frischen Luft sehe, im Waldspaziergang mit der Maske im Gesicht, dann würde ich schon gerne hingehen und schütteln. Ne?
Ja.
Aber hey, you know, it's her movie, it's his movie, es ist sein Film, es ist ihr Film und es ist der Film, den die schieben wollen. Ne? Dann tragen wir halt im Wald beim Gassiführen vom Hundi eine Maske.
Ja. Ja. Mirko.
Ja.
Hast du noch eine Assoziation zum würdevollen Sterben, weil auch dieses Abschied nehmen von dem alten Leben, ja, wir sind ja sozusagen, ja, du hast es entartet genannt, wir haben unsere Werte verschieben lassen, ja, in Richtung Konsum und Komfort und sonst was und gerade die Menschen hier im Osten, ich lebe ja in Leipzig, erinnern sich, was vor der Wende war, an gemeinsamen Feiern, ja, gemeinsamen Häuser zusammenbauen, also sich gegenseitig helfen und sonst was. Das ist alles vergessen. Aber sie erinnern sich jetzt langsam daran, dass ihre Werte sozusagen verschoben wurden oder sie haben verschieben lassen, dass nur weil der Baumarkt gleich um die Ecke ist, jetzt der Nachbar keine Rolle mehr spielt. Hm. Ja. Hast du noch eine, ja, vielleicht ein Schlusswort zum Würden?
Ja, also meine Grundempfehlung ist, keine Massenmedien schauen.
Ja.
Am besten stell den Fernseher ab und verkauf ihn oder schmeiß ihn auf den Müll. Geh so viel wie möglich in die Natur. Verbringe viel Zeit auch alleine, Alleinzeit, Ichzeit, in der Besinnung, Besinnlichkeit, nicht nur Weihnachten, sondern kommen zur Besinnung und zurück zu den Wurzeln Und wenn du zur Besinnung kommst und in der Besinnlichkeit bist, dann springt das hier wieder an, das Herz. Ja, und die Vorherrschaft des Verstandes kommt dann zur Ruhe oder zu Ende. Der Verstand ist ein Diener, aber ein furchtbarer Herrscher, ein wundervoller Diener, ein furchtbarer Herrscher. Wir müssen raus aus der Verkopftheit, wieder ins Bauchgefühl, in die Intuition, ins Herzgefühl. Und dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil wenn das an ist, das Wi-Fi hier an ist im Herzen, und ne, dann gehen die hier oben auch noch womöglich auf. Und dann hast du die göttliche Führung, dann bist du im universellen Navigationssystem. Und dann bist du einen ganzheitlichen Menschen nenne. Dann bist du an, dann ist dein Wi-Fi an. Und dann, wenn du in der Liebe bist und in der Besinnung und dein Wi-Fi an ist, und das würde für viele, 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 viele Menschen, Millionen Menschen kollektiv geschehen, dann würde sich das Ding schlagartig transformieren. Und das fängt aber bei jedem Einzelnen an.
Ja.
Was war es? Gandhi, be the change you want to see in the world? Was ist Gandhi? I don't know. Ja. Aber ne, sei der Wandel, den du in der Welt sehen möchtest, und fang bei dir an. Weltfrieden beginnt bei uns. Und wenn wir dann genug viele sind, dann werden wir es im Außen auch manifestieren und sehen. Und wir werden mal sehen. Wir werden sehen, wo das Kollektive ziehen möchte. Wir kriegen es schon mit, auf jeden Fall.
Ja. Mirko Witz, ich danke dir für diese knappe Stunde Gespräch und wünsche dir für dein Wirken die Angebundenheit, in der du jetzt bist.
Dankeschön.
Möge sie dich begleiten und einfach dein Sein die Menschen aus der Angst rausholen und es dir vielleicht gleich machen, mal das spirituelle Schwert zu ziehen und sich zu trauen, aus dieser verstandesgeleiteten Matrix auszusteigen oder ihr zu ersterben. Vielen, vielen Dank, Mirko Witz. Und ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nehmt euch was mit und fangt einfach an, die Würde in eurem Leben wieder zu erlangen, nämlich indem ihr euer Wesen wieder entdeckt als Menschen. Ich danke euch und sage für heute Tschüss.